Herzlich willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller und ich bin die Gastgeberin und habe in loser Folge tolle Frauen bei mir zu Gast, die mir erzählen von wichtigen Umbrüchen und Erfahrungen in ihrem Leben, sei es beruflich oder privat. So hatte ich Frauen hier wie Ann Koak, die erzählt hat, dass berufliches Scheitern auch im großen Stil kein Ende einer Entwicklung, sondern ein Neuanfang sein kann. Die tolle Tijen Onaran hat mir erzählt, wie sie ihr Business aufgebaut hat und wie wichtig Netzwerken ist. Und Frauen aus der Region Nürnberg hier im nordbayerischen Raum haben mir von ihren Gründungen erzählt oder auch davon, wie es ist, im Burnout zu sein und wie auch das der Neuanfang sein kann für eine weitere Entwicklung. Der Gast in dieser Folge ist Jessica Schwamborn. Sie ist Marktforscherin, lebt bei Lauf in der Nähe von Nürnberg. Und sie ist sehr unkonventionell. Sie hat immer wieder neue Dinge angefangen. Zum Beispiel hat sie ihr Studium mit einem eigenen Nagelstudio finanziert. Und sie erzählt uns, wie es ihr gelungen ist, sich freizumachen von den Erwartungen anderer Menschen und den Erwartungen in ihrer Umwelt. Wie sie es geschafft hat, nicht mehr gefallen zu wollen, wie ja so viele von uns und auch ich bin nicht davon frei, sondern wie sie es eben geschafft hat, tatsächlich unabhängig ihre Dinge zu machen. Ich bin wahnsinnig inspiriert aus dem Gespräch rausgegangen, habe viel für mich mitgenommen und ich hoffe, dass es euch jetzt auch so geht und dass ihr viele Impulse für euch mitnehmen könnt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Also herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Jessica Schwamborn heute mein Gast ist in meinem Podcast B49. Herzlich willkommen, Jessica.
Hallo, schönen Abend.
Wir sitzen uns leider nicht gegenüber, sondern sind Corona-konform über Handy miteinander verbunden. Aber zum Glück geht das technisch ganz gut und ich freue mich, dass es so überhaupt zustande kommen kann, dass wir reden miteinander. Ich habe dich eingeladen, weil du für mich so ein ganz tolles Role Model bist für alle, die immer mal wieder in ihrem Leben Lust haben, sich beruflich zu verändern und was Neues zu probieren. Und du bist eine Person, die den Mut hat zur Veränderung und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen und was da vielleicht auch deine Vorbilder sind und waren und was du so empfehlen kannst, Menschen, die Ideen haben und sich manchmal fragen, Mensch, kann ich das umsetzen, schaffe ich das, kriege ich das hin und das wäre super, wenn das sollte so unser Thema sein, unter dem Stern sollte unser Gespräch heute stehen. Und damit sich die Zuhörenden so ein Bild von dir schon mal machen können, würde ich ganz gerne einfach vorab so ein paar Stichpunkte aus deiner Biografie mal erzählen. Du hast studiert in Erlangen an der Uni, hast angefangen mit Sprachen und hast dann, nachdem du schon, glaube ich, so rund 4 Jahre studiert hattest, dich entschieden, du switchst das Fach nochmal und gehst auf Diplompsychologie und hast dann in dem Bereich auch promoviert. Das wäre auch so mein erster Punkt gleich, wo ich ganz neugierig wäre. Ja, nach 4 Jahren schon investiert in deine Ausbildung. Wie schwierig war das für dich, da so zu switchen, in einen ganz anderen Bereich zu gehen? Super witzig dann auch, für wenn man es hört, so im Nachhinein, dass du ein Nagelstudio damals eröffnet hast, um dein Studium zu finanzieren. Genau. Was wohl eine ganz coole Geschichte war, weil du es so zeitlich flexibel gut hingekriegt hast, aber was wohl auch mit dem Image so, du hattest auch mit dem Image, glaube ich, so ein bisschen zu kämpfen damals. Nagelstudio ist ja sowas, wo manche eher mal so ein bisschen grinsen und sagen, Nagelstudio, was machst du da? Das hat nicht so das tollste Image. Aber du hast es durchgezogen, du hast damit dein Studium wunderbar rumgekriegt, du bist dann in die Marktforschung gegangen und hast dich sehr schnell in dem Unternehmen, in dem du warst, hochgearbeitet, bis in die Geschäftsleitung und bist Teilhaberin geworden und hast dann aber nach rund 5 Jahren auch gemerkt, ich möchte wieder mehr in die Projektarbeit mit den Kundinnen und Kunden arbeiten und hast dich selbstständig gemacht 2013 und bist jetzt die Chefin von deiner Projektmeisterei. Und machst das weiterhin alleine, weil du auch sagst, du willst die Projekte alleine durchziehen, von A bis Z alles mit den Kundinnen und Kunden begleiten. Und das ist das, was dir so da die Freude auch vor allen Dingen oder auch bringt. Und 2015 hast du dann, das ist wieder sowas, wo jetzt manchmal denken, ganz anderes Thema, als Fitnesstrainerin noch nebenberuflich angefangen zu arbeiten für 4 Jahre. Du hast dann damit aufgehört, aber 2018 noch was draufgesattelt, beruflich nämlich Grafikdesignstudium online gemacht um eigentlich dein eigenes Business zu supporten, um da unabhängig zu sein, deine eigenen Gestaltungen machen zu können für deine Kunden. Aber da kam Nachfrage und jetzt hast du auch ganz andere Aufträge zusätzlich noch. Und das Ganze heißt wunderschön Haus 12, deine Grafikdesignagentur. Und letztes Jahr, last but not least, hast du ein neues Corona-Hobby, hast du selber gesagt, irgendwie gefunden im Nähen. Und hast Taschen designt und genäht, ganz viele. Und weil da auch Nachfrage kam, hast du jetzt ein eigenes Label, Möp Möp, und bietest online deine Taschen an, die kann man jetzt kaufen. Genau. Und das ist jetzt so eine bunte Mischung aus vielen unterschiedlichen Dingen. Und ich würde ganz gerne zum Anfangspunkt mit dir erstmal zurückswitchen und dich fragen, wie gesagt, im Studium, dieser Wechsel, nachdem du schon 4 Jahre studiert hattest, nochmal auf Psychologie zu gehen. Wie war das damals für dich, wenn du dich so zurückerinnerst? Hast du lange überlegt, lange hin und her gedacht? Wie hast du die Entscheidung getroffen damals?
Ja, also das waren übrigens nur 3 Jahre, die ich ins Sand gesetzt habe aus Sicht anderer. Also es war so, da muss ich ganz kurz ausholen, mich haben immer sehr viele Sachen interessiert, also Überraschung. Und das war eben auch schon vor meinem ersten Studium so, und ich konnte mich eigentlich überhaupt nicht entscheiden, was ich studieren soll. Hab geschwankt zwischen Sport und Sprachen und Kunst und Medizin, und es war wirklich schlimm. Also am liebsten hätte ich so ein Studium Generale oder wie das heißt, absolviert, gibt's natürlich nicht mehr. Und habe dann eben, weil ich in der Schule nur Latein hatte und Englisch, habe ich gedacht, Mensch, Sprachen, das wäre ja eigentlich was Tolles, weil man eben dadurch eine Berufsausbildung hat, dachte ich, und dann noch 2 zusätzliche Sprachen kann. Und habe aber während des Studiums festgestellt, dass man danach keine Berufsausbildung hat. Also das wurde einem auch nicht so wirklich kommuniziert, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mich schon informiert vorher. Und ja, und dann hat mir mein Vater irgendwie den einzigen Tipp meines Lebens gegeben. Er meinte, ja, entweder man zieht was durch, was sozusagen erfolgreich sein wird, also sowas wie BWL oder eine Banklehre oder so, also irgendwas Brauchbares, das zieht man durch und macht es sein Leben lang, oder man macht etwas, was einem so vom Herzen her zusagt. Naja, und diese Sprachen haben mir eben vom Herzen her nicht mehr so zugesagt, weil das Studium eben sehr theorielastig war, sehr sprachwissenschaftlich, und dann dachte ich, okay, dann mache ich eben etwas, was mir eher so ja vom Herzen her zusagen würde. Und ich hatte mich vorher schon informiert und auch natürlich andere Studenten kennengelernt und habe mich dann für Psychologie entschieden, weil das eben sehr breit gefächert ist. Also da hat man sehr viel Statistik, also das wäre dann sehr zahlenlastig, wissenschaftlich. Dann hat man natürlich auch mit Menschen zu tun. Dann gibt es sehr viele Fächer, die man belegen kann oder muss, die eben sehr breit sind. Und das hat mich schon sehr gereizt. Also ich kannte auch jemanden näher, der das gemacht hat. Und die hat mir das dann auch so geschildert. Und dann dachte ich, Mensch, damit kann man ja auch danach recht viel machen. Also entweder im klinischen Bereich arbeiten oder eben im Personalbereich oder in der Wissenschaft. Und dann habe ich gewechselt und habe das dann auch wirklich sehr schnell, ich glaube sogar noch schneller als Regelstudienzeit oder so, beendet. Okay. Genau, und insofern war der Wechsel, das war ja die Frage, eigentlich nicht schwierig für mich, weil ich dachte, naja, ich kann jetzt immerhin noch 2 Fremdsprachen, die kann ich auch heute noch, so passabel, sage ich mal. Das ist also nichts Verlorenes für mich. Für mich muss immer alles irgendwie einen Sinn ergeben, was ich mache. Und das war dann eben der Fall, dass ich gedacht habe, okay, ich habe ja jetzt nicht irgendwie Archäologie studiert, was ich nie wieder brauche, sondern ich kann 2 Sprachen, und das war mir diese 3 Jahre auch wert, und dann habe ich das andere eben gemacht.
Weil du gerade deinen Vater erwähnt hast, hast du denn von deinen Eltern eher Beständigkeit im Job vorgelebt bekommen, oder was hast du da für Vorbilder in den beiden gehabt, in deinen Eltern?
Absolut. Also meine Mutter ist Lehrerin ihr Leben lang, und mein Vater ist auch in der Marktforschung, allerdings in einem ganz anderen Bereich. Das war jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich das dann jetzt letztendlich gemacht habe. Also sicherlich ein Grund, aber nicht der Grund. Und er ist immer noch in seinem eigenen Unternehmen tätig, jetzt mit 65, genau.
Okay, also er hat auch ein eigenes Unternehmen. Also da hast du Gründen und Selbstständigkeit ja vorgelebt bekommen dann.
Genau, also ich hatte auf der einen Seite meine Mutter, die immer auch, der immer die Sicherheit sehr wichtig war, die hat auch immer betont, gut, dass einer von uns Beamter ist. als mein Vater eben gegründet hat, weil das schon mit einem sehr hohen Risiko für so einen jungen Familienvater verbunden war. Und das habe ich damals eben auch mitbekommen. Da war ich ja noch jung, ja, 10 Jahre oder so, dass sie eben gesagt hat, es ist schon wichtig, dass einer eben was Festes hat, was man ihm nicht nehmen kann.
Und was überwiegt denn in dir? Also offensichtlich der väterliche Teil, oder? Oder dann springen wir halt einfach mal, bevor wir dann zum Nachhilfestudium zurückgehen, gleich mal an diesen Punkt, als du dich aus dem Unternehmen der Marktforschung gesagt hast, nein, ich kündige jetzt da und ich gehe jetzt in meine Selbstständigkeit. Wie ging es dir da an diesem Entscheidungspunkt?
Also gar nicht anders als sonst. Also das hat sich für mich so logisch ergeben. Ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, letztendlich habe ich, wenn ich mich verändert habe, immer entweder kein riesiges Risiko auf mich genommen, im Sinne von, ich mache jetzt was ganz anderes, nehme eine 500.000 Kredit auf und ziehe dafür ins Ausland, ja, zum Beispiel. Das machen ja auch Leute, ja. Ich mache immer so, sage ich mal, einen Schritt aus der Sache heraus, die ich mache. Oder ich mache eben Dinge wie jetzt das mit dem Nähen, kommen wir vielleicht später noch drauf, die jetzt kein Risiko beinhalten, sondern einfach Spaß sind und dann macht man das eben. Und also mir ging es da gut. Ich habe ja die Tätigkeit, die ich vorher in dem Unternehmen gemacht habe, weitergeführt. Habe vorher eben gespart, dass ich eben Startkapital habe, habe auch einen Businessplan geschrieben, dass ich eben auch weiß, wie lange brauche ich eben bis zum Break-Even und so weiter. Also, oder wie lange halte ich bis dahin aus, wie viel Geld brauche ich bis dahin? Und dann habe ich das eben gemacht.
Das heißt, das war auch gut geplant. Das war jetzt nicht, mir ist das hier zu unkreativ, zu viel Personalarbeit und so, jetzt schmeiße ich hin und in 3 Monaten gründe ich mein eigenes Business. Ja. Also das war gut geplant. Du hast es gut vorbereitet.
Relativ gut, ja. Also ich hatte auch dann schon mein Branding, wie man so schön sagt, also mit der Projektmeisterei, mein Name, mein Logo, das habe ich mir eben alles damals machen lassen. Meine Website, ich hatte auch schon überlegt, wen ich als Kunden ansprechen könnte, ob es da eben genug Potenzial gibt. Das musste ich auch im Rahmen des Businessplans machen, mich damit auseinandersetzen. Ich habe mir den Markt angeschaut, was gibt es für Konkurrenz, wie ist das Honorarniveau praktisch, was man als Tagessatz veranschlagen kann, wie viele Tagessätze muss man fakturieren, um eben letztendlich davon leben zu können. Ja. Und das habe ich schon vorher alles geplant. Aber da war dieser Businessplan, das wäre auch ein Tipp für jemanden, der so überlegt, auf jeden Fall so einen Businessplan machen, egal ob man ihn jetzt braucht für irgendwelche Unterstützung, Kredite oder was es so gibt, oder ob man es nur für sich macht, weil man da dann eben merkt, hat die Geschäftsidee überhaupt Hand und Fuß, ist der Markt, gibt der Markt das überhaupt noch her? Ja, also das ist schon sehr, sehr hilfreich. Man lernt auch viel, sich da ein bisschen zu strukturieren, sich zu überlegen, wo will ich hin, wie möchte ich auftreten. Das also hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Also da hat mich mein damaliger Partner unterstützt, der ist Diplomkaufmann und hat auch meine Unternehmensberatung gearbeitet. Der konnte mir da schon so ein bisschen helfen, wobei er schon eher so Hilfe zur Selbsthilfe praktiziert hat. Also er hat mir das Ding jetzt nicht irgendwie geschrieben, sondern er war eigentlich schon sehr kritisch und hat es dann durchgelesen und da musst du nochmal nachdenken und hat mir Literatur gegeben. Also der wollte schon, dass ich das selbst mache, aber ich konnte ihn natürlich auch fragen. Das war schon hilfreich, ja.
Ja, und diese Anfangszeit, wie war das denn dann mit der Projektmeisterei? Wie war der Anfang?
Der war super, weil ich hatte gleich Kunden. Das waren letztendlich Kunden, die ich auch schon damals als Angestellte betreut habe, wobei ich gestehen muss, also ich bin schon ein sehr fairer und ehrlicher Mensch, also ich würde jetzt nicht so knallhart dann das ausnutzen und dann praktisch meinem ehemaligen Arbeitgeber die Kunden wegnehmen. Also ich habe mir das schon gut überlegt und letztendlich kamen auch viele, die das mitbekommen haben, dass ich weg bin. Die haben ja auf Xing zum Beispiel gesehen, wo ich jetzt bin. Die haben mich dann angeschrieben. Also ich habe da praktisch auf warme Kontakte zurückgegriffen, bin aber da schon eher passiv geblieben, weil ich mich schon auch im Geschäftsleben eigentlich fair verhalten möchte.
Okay, also das hört sich sehr strukturiert an und sehr geplant und überlegt und nicht so verrückt irgendwie.
Also, tut mir leid.
Das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint, gar nicht. Nur wenn ich jetzt auf mich gucke, die ich jetzt gerade eine Anstellung gekündigt habe und jetzt eben sozusagen das zweite Mal ins kalte Wasser springe, nachdem ich ja erst von der Zeitung weggegangen bin, letztes Jahr nach 24 Jahren Tageszeitungsjournalismus und jetzt aus einer Pressesprecheraufgabe rausgehe. Mhm. Merke schon jetzt im Vergleich mit dir, da bin ich doch ein bisschen crazy vielleicht. aber ja, vielleicht hast du ja so diese Ressourcen sozusagen, einfach seinen Weg zu gehen. Hast du ja sozusagen, finde ich schon mal, indem du während des Studiums gesagt hast, ich nehme einen ganz ungewöhnlichen, also du gehst nicht in die Bar und kellnerst irgendwie am Wochenende oder so, sondern du machst dein Nagelstudio, was ich total verrückt finde. Wie bist denn du damals auf die Idee gekommen?
Also ich habe tatsächlich auch 3 Jahre vorher gekellnert.
Okay.
das war eben ziemlich anstrengend, auch immer mit Nachtschichten verbunden. Und so kam das dann, dass ich durch einen Zufall, ich habe jemanden kennengelernt, die hat sowas auch gemacht. Damals war das auch noch so, nicht so wie jetzt. Da gibt es ja so Ketten von Nagelstudios, so asiatische Ketten. Das war damals noch ganz anders. Das waren eher so, also die ich da kennengelernt habe, die war irgendwie Optikerin und hat es halt nebenher gemacht, um so ein bisschen das Haus noch mit zu finanzieren. Und die hat dann mir das so erklärt, wie sie dazu kam, was man dafür braucht, auch an finanziellen Ressourcen. Und da dachte ich mir, ja Mensch, also ich meine, das könnte ich ja auch machen. Ich hatte auch dann einen Kontakt, da konnte ich in einem bestehenden Solarium eine Kabine bekommen, auch umsonst, weil die sich eben gefreut hat, dass da noch ein Zusatzgeschäft ist, was ja auch die Attraktivität ein bisschen steigert. Und dann musste ich eben so einen Lehrgang machen. Das ist ja jetzt kein Ausbildungsberuf wie jetzt Friseur. Einen Lehrgang gemacht und habe mir dann eben das Equipment gekauft. Habe ich mich natürlich auch informiert vorher, was kostet das? Habe ich das überhaupt als Studentin?
Ja, ja.
Und habe das dann.
Und dann hast du da gesessen.
Ja.
Und nach den Vorlesungen Nägel gemacht.
Ja,
wie hast du dich denn dabei gefühlt?
Ich fand es super, weil letztendlich ist es ja so ein total guter Ausgleich neben dem Studium. Ich meine, wenn man jetzt Nachhilfe gibt noch neben dem Studium, das ist halt dann auch für den Kopf sehr anstrengend. Und das war eben wirklich ein sehr schöner Ausgleich, war nicht anstrengend in dem Sinn, weder körperlich wie das Kellnern, ist körperlich schon sehr anstrengend, sondern war einfach angenehm und man hat richtig gut verdient damals. Also muss ich schon sagen, für eine Studentin dann so irgendwie einen Stundenlohn von 40 € oder so vor 20 Jahren, das ist schon enorm. Und deswegen habe ich das dann auch wirklich gemacht, bis das Studium oder die Promotion auch vorbei war und hatte meine Stammkunden. Das war natürlich auch ganz praktisch. Die mussten ja immer wieder kommen, um sich das wieder schön machen zu lassen. Und das war perfekt. Also
ja, super.
Ja.
Gleichzeitig hast du mir aber auch geschrieben, so vorab, so ein bisschen hast ein bisschen mir berichtet von deinem Werdegang und so, dass du auch mal, dass das Gefühl hast, es ist halt so, was dafür wird man verlacht in der Gesellschaft.
Ach so, ja,
hast du geschrieben und du hast es manchmal gar nicht so erzählen wollen, dass du das machst.
Nee, ich habe es eigentlich nie aktiv erzählt, außer ich musste befürchten, dass es sowieso irgendwann rauskommt. Also ich für mich fand es sehr schön. Meine Kundinnen waren auch alle natürlich dankbar. Und aber so im klar im Bekanntenkreis, die waren alle schon ein bisschen älter und haben schon so ihre Jobs gehabt bei Siemens und so, da war das natürlich eher so lächerlich, ne? Also wie, du bist eine Nageltussi und
ja.
Das erzählt man natürlich jetzt nicht auf einer Party. Wenn man dann noch erzählt, man studiert Psychologie, dann sind die Klischees halt schon alle aktiviert. Ne?
Aber wie passen die zusammen, die Klischees zur Psychologie und zum Nagelstudio?
Ja, das passt erstmal gar nicht, nur
ja.
ich hätte ja am liebsten immer das erzählt, was irgendwie am wenigsten Gegenwind verursacht, weil es ja irgendwie auch nervig ist, jedes Mal ausgelacht zu werden. Aber sowohl bei Psychologie als auch bei Nail-Stylisting ist natürlich die Resonanz nicht immer positiv. Ne?
Echt? Bei Psychologie auch?
Ah, schrecklich. Naja, ich sag mal so, es gibt zwei Lager. Die einen beenden das Gespräch und sagen, ja toll, ich lasse mich doch nicht analysieren, also ob ich das tun würde. Und die anderen sagen, boah, das finde ich ja voll spannend, das wollte ich auch immer machen. Leider hatte ich nicht die Noten dafür. Und jetzt sag mal, wie ist denn das, passen jetzt Schütze und Steinbock zusammen in einer Beziehung?
Ja, die typische Frage an eine Psychologin natürlich.
Genau. Und die ersten Male musste ich dann immer lachen, weil ich dachte, das war ein Witz und habe gesagt, wir machen noch keine Horoskope. Und dann waren die wiederum beleidigt, weil sie dachten, ich lache sie aus. Habe ich auch eigentlich, aber weil ich dachte, das war ein Witz. Und ja, das ist auch heute noch, also ich jetzt mittlerweile kann ich ja sagen, ich bin Marktforscherin und da fragt eigentlich so gut wie niemand, was hast du dafür irgendwie gelernt oder studiert.
Für mich wirkt ja deine Biografie eigentlich von außen, wie du auch gesagt hast. Das eine entwickelt sich aus dem anderen. Also genau. Vielleicht nicht das, vielleicht nicht die Marktforschung aus dem Nagelstudio, aber das war ja auch nur dein Job. Ja?
Genau.
Aber auch das Grafikdesign ist ja irgendwie, hört es sich so logisch an, wenn du sagst, dass du natürlich auch berätst die Unternehmen, wie sie ihre Marken präsentieren. Dann gehört ja die Optik dazu. Es hat so eine innere Logik, ja. Und jetzt eben auch Taschen zu designen, also nicht nur auf Papier, sondern auch dreidimensional und mit anderen Materialien, hat auch eine gewisse Logik.
Ja.
Und zugleich hast du manchmal den Eindruck, dass es schwierig ist, wenn du anderen so deinen Lebenslauf so erklärst. Oder sogar deine Mutter hat wohl mal zu dir gesagt, sag mir gar nicht, was du gerade machst, weil morgen ist es eh wieder was anderes.
Genau.
Das hat mich sehr überrascht. Hast du das Gefühl, dass so in der Gesellschaft Veränderung nicht so unbedingt gutiert wird, dass das eher nochmal was ist, wo andere sagen, oh, die ist unstet oder die weiß nicht, was sie will? Oder was steckt für dich so dahinter?
Also woran es liegt, weiß ich nicht, weil für mich ist das ja mein Leben. Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ich habe nur vor einiger Zeit mal auf Xing einen interessanten Beitrag gelesen. Da ging es ums Thema Allrounder. Also dass das Menschen sind, die vieles ein bisschen können oder passabel können, aber nichts super gut. Und dass die natürlich, wenn die sich bewerben, ein Problem haben, weil man sucht halt jetzt in einem akademischen Bereich dann irgendwie den Fachmann für XY. Und man sucht nicht den Allrounder, der vielleicht noch zwei Sprachen spricht oder dies oder jenes. Es kann natürlich ein Betätigungsfeld geben, wo das zufällig richtig gut passt. Aber das muss man erstmal finden. Und da war dann auch so beschrieben, leider habe ich mir den nicht abgespeichert, den Artikel, dass das eigentlich nicht so eben anerkannt wird oder verstanden wird, weil wohl die meisten Menschen eher anders sind und es nicht verstehen, warum jemand nicht bei einem Hobby bleibt oder bei einem Beruf bleibt. So ähnlich wurde das da beschrieben. Und was meine Hobbys angeht, da bin ich auch total wechselhaft, aber das klingt jetzt schon wieder negativ. Ich probiere halt gerne verschiedene Sachen aus.
Hast du schon wieder was Neues gerade?
Ja, Rollschuhfahren habe ich wieder angefangen.
Ach Gott, wie süß!
Ja.
Okay, also richtig Rollschuhe, vier Rollen so.
Die haben ja eigentlich immer vier Rollen, aber die nebeneinander, zwei Reihen nebeneinander, genau, ja. Mhm. Und also jetzt meine Mutter, um nochmal zu ihr zurückzukommen, die macht ihr Leben lang einen bestimmten Tanz, so seit, keine Ahnung, gefühlt 50 Jahren. Die kann das nicht verstehen, warum man jetzt Rollschuhe sich kauft und dann vielleicht nach einem Vierteljahr sagt, so nee, jetzt verkaufe ich sie weiter oder verschenke sie und mache was anderes. Und ich kann halt nicht verstehen, warum man 50 Jahre den gleichen Tanz macht.
Aber wie ist das? Hast du dann auch vielleicht den Anspruch, wenn du was Neues ausprobierst, dass du das richtig gut können willst?
Nee. Ich möchte meinen Spaß dran haben. Also zum Beispiel wollte ich immer snowboarden und ging halt als Kind nicht, weil wir hatten halt Ski und dann sind wir Ski gefahren und ich wollte immer snowboarden. Das war ja cool damals in den 90ern. So. Und dann irgendwann ist mir das wieder eingefallen vor 5 Jahren. Ich meine, da war ich Ende 30. Dann dachte ich, ja, jetzt kannst du es doch machen. Das interessiert keinen mehr, ob du es machst oder nicht. Keiner redet dir rein, du kannst es dir leisten. Dann habe ich mir auf YouTube eben Videos so angeschaut und mir die Ausrüstung gekauft und bin auf den Skiberg gefahren. So. Und stand dann da oben mit dem Snowboard. Und und ich war die langsamste Snowboarderin an diesem Tag auf diesem ganzen Berg, aber ich hatte richtig Spaß. Also
das ist dir egal, weil das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Viele vergleichen sich ja damit, was machen andere und so. Das hast du nicht?
Das haut ja nicht hin, nee. Also klar, natürlich, wenn ich jetzt merke, das geht irgendwie gar nicht, also jetzt bezogen auf das Snowboarden, da habe ich eben gemerkt, dass man mit Ende 30 anders fällt als mit 5. Und ich bin auch noch sehr groß und recht schlank, das tut richtig, richtig weh. Und da hatte ich dann wirklich auch Angst, dass dann was passiert. Ne? Mhm. Und da habe ich das dann, habe ich gedacht, gut, ich hatte jetzt meinen Spaß, ich habe es mal gemacht, Haken an der Liste, das habe ich dann wieder aufgehört. Ansonsten natürlich freut man sich, auch ich, wenn ich Fortschritte mache oder weil man dann ja noch mehr Spaß dran hat, wenn man irgendwann schneller wird oder auch mal was, wenn man jetzt ein guter Snowboarder ist, kann man ja auch mal Tricks machen oder in Sprünge fahren oder so. Das macht natürlich dann noch mehr Spaß. Also natürlich will ich mich da auch verbessern, aber jetzt nicht die Beste sein, weil das werde ich ja nicht sein. Also klar.
Mhm. Weil das ist etwas, ein Thema, das glaube ich, das beziehe ich auch durchaus auf mich, da bin ich ehrlich, oder auch andere, die immer so gucken, welche Wege gehen denn die anderen? Mhm. Und dieser Konformismus, finde ich, ist etwas sehr, kann was total Belastendes sein. Mhm. Weil er ja so überlagern kann, was man eigentlich selber gerne für sich tun möchte.
Ja, genau. Der ist mir scheißegal. Entschuldigung.
Aber wie hast, war das schon immer so was? War das schon immer so, oder hast du das gelernt?
Das habe ich gelernt. Also ich bin, glaube ich, schon eher der Mensch, der immer allen gefallen wollte oder ja, wollte, sage ich jetzt mal. Ist, glaube ich, auch so ein typisches Frauending, ne? So dieses, ja, wenn die Eltern dann klatschen, so ungefähr, und man möchte es dann ihnen recht machen und den Lehrern recht machen und so weiter. Und ich sag mal so, mit meiner Entscheidung, keine Kinder zu haben, habe ich natürlich jegliche Verständnis, Spielräume irgendwie überschritten, ja. Wenn ich das so formulieren darf. Und ich glaube, dann war so der Punkt erreicht, jetzt kann ich meinen Ruf auch nicht schlechter machen, jetzt so in der Familie jetzt zum Beispiel.
In der Familie, im
Genau, ja.
Freundeskreis auch, war das da auch ein Thema?
Nee, also
Nee.
ich sag, da habe ich viele, die ähnlich so ticken wie ich, und da ist es jetzt kein Thema, aber so klar in der Familie, die Eltern wollen Großeltern werden, ne? Die Großeltern wollen Urgroßeltern werden, und wenn man das dann nicht macht, dann ist man schon, ja, so ein bisschen das schwarze Schaf, kann man vielleicht sagen, ne?
Und das war so ein Punkt, wo du gelernt hast, dass es gar nicht so wichtig ist, was andere erwarten, sondern dass es
Genau.
wichtig ist, dem zu folgen, was du möchtest.
Genau. Das war wirklich, glaube ich, so ein Knackpunkt, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe mich ja für diesen Weg ich selber entschieden. Das war ja nicht irgendwie biologisch oder aus anderen Gründen. Und ich will ja damit glücklich werden, weil ich kann ja nicht sagen, ich mache was, womit ich nicht glücklich werde, oder ich mache was nicht und bin dann auch unglücklich. Das ist ja Quatsch. Und ja, und dann habe ich eben auch so andere Dinge. Ich meine, ich fahre zum, bin öfter mal einfach so spontan in Urlaub gefahren, alleine, als ich noch nicht verheiratet war, oder ja, habe irgendwelche Dinge gekauft oder gemacht oder getan, die meine Eltern jetzt oder andere in der Familie vielleicht niemals verstehen würden, aber das ist mir dann auch, ab dem Zeitpunkt war es mir dann auch irgendwie egal, weil ich gedacht habe, naja, also ist ja mein Leben, ne? Und wenn man es ihnen sowieso nicht recht machen kann, dann kann ich ja auch das machen, was mir Spaß macht.
Das heißt, das war für dich eine ganz wichtige Lebensentscheidung. Wahrscheinlich war die ja für dich überhaupt nicht dramatisch, sondern du hast einfach
Nee.
gemerkt, mein Leben ohne Kinder ist super. Das
Genau.
möchte ich gerne. Das war ja für dich einfach auch eine innere Logik, ja, wie alles
Genau.
andere auch. Hast dann aber gemerkt, dass so ganz wenig Verständnis oder sogar ganz scharfe Kritik. Und dann
Genau, ja.
hat sich der Schalter bei dir umgelegt und du hast gesagt, na ja, oder sag das nochmal, welcher Gedanke kam dann? Also, dass du dann gesagt hast, dann lebe ich jetzt grundsätzlich nach meinen Vorstellungen. War das ein bewusster Gedanke oder?
Mir ist rückblickend aufgefallen, dass es mir auch egal war, wenn dann eben so bezogen auf andere Themen Kritik kam. Also zum Beispiel, als ich hattest du vorhin ja erwähnt, als ich mal als Fitnesstrainerin gearbeitet habe, einfach aus totalem Spaß, ja, da verdient man ja nichts. Also man bringt noch Geld mit, ne? Es war wirklich nur Spaß. Mein Vater, wie, du arbeitest jetzt als Fitnesstrainerin? Wieso hast du dann studiert? Also er konnte das auch nicht verstehen, dass man sowas als Spaß macht. Und solche Dinge waren mir dann einfach egal. Also habe ich dann zurückblickend gemerkt, dass mir das einfach auch egal war, was dann andere so drüber denken, ne?
Das heißt, aus einer extremen Erfahrung, also nicht, also was die Reaktion anbelangt, kam so eine Kraft dann, oder? So eine innere, dass du gesagt hast, naja, jetzt ist es ganz mein Leben oder jetzt ist es so,
Genau.
jetzt ziehe ich es durch, so wie ich möchte.
Genau. Ja.
Und das ist ja toll, also dass man dann nicht, man könnte ja auch in die andere Richtung gehen und sagen, das frustriert mich jetzt dermaßen und scheinbar werde ich im Außen nicht akzeptiert, wie ich bin. Also stimmt vielleicht was mit mir nicht und lass mich, und dann könnte man ja auch noch grundsätzlich anfangen zu gucken, was man sonst noch so bis jetzt gemacht hat und umgesetzt hat und das auch selber sozusagen in Frage stellen. Wäre auch eine mögliche Reaktion, finde ich, aber ist cool, dass es sozusagen bei dir ja in die ganz andere Richtung gegangen ist.
Ja, genau. Ja, so sehe ich es auch.
Hat dir da dann dieses Psychologiestudium, hilft dir das manchmal bei deinen eigenen
Nee.
Lebensfragen?
Ja, das ist immer so das Klischee, ne? Dass die, die das studieren, das dann auch an sich selber irgendwie anwenden. Das würde ich nicht so sehen. Also man kann sich ja auch schlecht selber die Haare schneiden oder einen Tumor rausoperieren. Und ich bin ja auch in einem ganz anderen Bereich, in dem ich das anwende. Also ich mache ja eben psychologische Marktforschung. Und das, nee, also da habe ich mich jetzt nie hingesetzt und überlegt, ja, welche Theorien könnten da jetzt dahinter stecken oder sowas. Nee, also klar, vielleicht hilft es. Ich meine, ein Friseur, der in den Spiegel schaut, kann sich vielleicht auch besser fachlich beurteilen als ein Nicht-Friseur und kann dann sagen, okay, ich muss mal wieder zu einem Kollegen gehen oder so.
Ja, ja, ja.
Aber ich würde jetzt sagen, nee, also weil ich das, ich sehe wirklich dieses Wissen aus dem Studium als Handwerkszeug für einen ganz anderen Bereich, der jetzt mit Psychothemen wenig zu tun hat.
Ja, hast du dich denn selber mal coachen lassen? Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du dich hast beraten lassen?
Nee. Also ich bin schon offen dafür. Also ich finde es eigentlich auch schön, wenn man jetzt bezogen auf neue Dinge, die man lernen möchte jetzt, wenn man dann sagt, ja, ich nehme mir einen zum Beispiel Snowboard-Lehrer oder Sprachlehrer oder so, da bin ich immer offen. Aber jetzt so Coaching in dem Sinn habe ich nicht machen lassen, nee, oder nicht gemacht.
Wie ist denn das in der Marktforschung? Ist das ein Thema, ob man da als Frauenunternehmen führt oder als Mann? Oder spielt das da in dem Bereich eine Rolle? Oder hast du das Gefühl, das ist völlig egal?
Naja, unsere Branche ist schon relativ weiblich. Also ich würde sogar sagen, dass so die leichte Mehrheit Frauen sind. Oder vielleicht, vielleicht sogar zwei Drittel. Ne? Insofern ist man da jetzt kein Exot und muss sich jetzt da nicht irgendwie durchkämpfen oder so. Würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Klar, es gibt schon mal Erlebnisse, dass man vielleicht mal einen Kunden hat, der vielleicht ein bisschen älter ist und einen Ratschlag von einer Frau nicht so gern annimmt. Das erlebt man dann so, aber ob das jetzt wirklich am Geschlecht liegt, kann ich jetzt auch nicht beweisen. Ne?
Okay, aber es ist jetzt nichts, wo man grundsätzlich so ein Gender-Thema hätte oder wo man sich nochmal mehr beweisen muss.
Also im Gegenteil, weil gerade jetzt so der Teilbereich, in dem ich bin, ich mache ja so Markenforschung, also psychologische Marken- und Konsumentenforschung. Da geht es darum zu verstehen, warum eben jemand eine bestimmte Marke nutzt und was er, wie er sie wahrnimmt. Das eben zum Thema Psychologie. Und das sind ja schon eher so ein bisschen so weibliche Kompetenzen, so klischeehaft, dass man sagt, man muss sich einfühlen können in den Konsumenten, auch so, man muss es ja auch dann verbal irgendwie ausdrücken, seine Erkenntnisse, die man dem Kunden dann präsentiert. Da wird ja auch oft gesagt, das können Frauen vielleicht ein bisschen besser als Männer, die vielleicht eher so ein bisschen technisch orientiert sind, auch so eine Ausdrucksweise. Gibt natürlich in beiden Fällen auch Ausnahmen oder was ist Ausnahme, andere Fälle, aber ich würde sagen, dass das ganz gut passt auch und auch so akzeptiert wird und nicht so nach dem Motto, naja, sie kann es gut, obwohl sie eine Frau ist oder so.
Diese Anfangsfrage von mir nochmal, hattest du selber Vorbilder für deinen beruflichen Werdegang? Hattest du selber Role Models?
Eigentlich nicht, nee. Also mir fällt da niemand ein, der zum Beispiel sich selbstständig gemacht hat und von dem oder der ich dachte, oh, das sieht gut aus, also stelle ich mir positiv vor und möchte ich auch so machen oder so, eigentlich nicht. Klar, ich meine, man trifft auch hier und da immer mal Leute, die irgendwas gut können und denkt sich, ja, das ist jetzt im Bereich Grafikdesign oder so, dass man sagt, ja, da möchte ich noch ein bisschen an mir arbeiten oder so, aber jetzt so richtige Vorbilder in dem Sinne kann ich jetzt nicht sagen.
Und hast du, also wenn man jetzt an so einem Punkt steht, dass man sich beruflich verändern möchte, egal ob man sich jetzt selbstständig machen möchte oder nach einer neuen Stelle umgucken möchte, und aber da merkt, ich zögere, weil ach, das Sichere ist halt sicher, ja, und das habe ich jetzt. Und Veränderungen, vielleicht geht das ja schief und wer weiß, wo ich dann stehe in 2 Jahren oder so. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so den Eindruck gewonnen, dass du diese Gedanken gar nicht so hast, weil du dich so einfach so weiterentwickelt hast und für dich das so wie so ein Fluss war, ne? Es hat sich halt ist so entwickelt. Aber genau, vielleicht kannst du trotzdem jemanden, der vielleicht an so einem Punkt steht und so da sich einfach nicht sicher ist, ob Veränderung, ob er sich das oder sie sich das zutrauen kann. Vielleicht hast du trotzdem Rat oder Tool oder wie gehst du vielleicht doch an solche Situationen, wenn du sie mal hattest, dran?
Naja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man etwas macht, was einem liegt, weil dann hat man ja auch so die Kraft aus sich heraus, irgendwie sich zu entwickeln und vielleicht auch mal die eine oder andere Überstunde zu machen oder mal auch finanzielle Einbußen hinzunehmen, dass es nicht so ein großes Opfer ist, wenn man eben was macht, was einem richtig gefällt. Also das ist nie falsch. Also so eine Leidenschaft, ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt die Leidenschaft, ich möchte Tanzlehrerin werden, eine Tanzschule aufbauen, dann muss man auch erstmal sehr viel investieren. Und aber wenn das eben der Traum ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens schon höher, dass es auch klappt, als wenn ich jetzt sage, naja, ich würde jetzt dann die Tanzschule meiner Eltern übernehmen, ist zwar nicht mein Ding, aber ich mache es halt jetzt. Ne? Mhm. Das ist schon mal eine ganz andere Voraussetzung. Und dann muss ich sagen, auch wenn es vielleicht langweilig klingt, ich würde schon, je nachdem, was man auch an finanziellen Ressourcen für das neue, für die neue Tätigkeit braucht oder selbst einfach so braucht an laufenden Kosten, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dass man da schon so ein, mal so einen Plan macht, unter der Voraussetzung oder unter der Vermutung, dass man vielleicht mal 6 Monate nichts verdient, geht das überhaupt, ne? Mhm. Also das Thema Businessplan, was ich vorhin gesagt habe, das finde ich schon sinnvoll, weil man denkt gar nicht, was man dann vielleicht noch so an laufenden Kosten hat, an die man gar nicht denkt und wie schnell 6 Monate rum sind. Und dass man da das echt mal durchrechnet. Es sei denn, man hat einfach vielleicht einen Partner, der das auffängt oder Eltern oder, oder eine Erbschaft oder so, dann ist das natürlich hinfällig. Aber wenn man das nicht hat, dann sollte man da schon
vernünftig
schauen, weil,
planen.
Ja, weil ich denke, das ist so einer der Hauptgründe, warum die Dinge dann oft gegen die Wand fahren, weil einfach das Geld irgendwann zur Neige geht. Da kann der Mensch noch so engagiert sein oder ambitioniert, aber wenn es dann, sieht man ja jetzt in der aktuellen Lage, wenn nichts nachkommt, erstmal oder so oder erstmal zu wenig, dann.
Hast du das auch gemerkt? Hast du es auch gemerkt? Ist die Corona-Krise geschäftlich?
Unterm Strich jetzt nicht. Also es waren mal 2-3 Monate Schockstarre, weil eben die Kunden auch nicht wussten, wie geht's weiter. Die haben dann erstmal die Projekte on hold gesetzt. Aber dann ging es auch weiter und dann auch umso mehr, weil sie jetzt erst recht wissen wollen, ja, wie müssen wir uns als Unternehmen weiterentwickeln, um unsere Kunden auch in der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit anzusprechen. Und da ist Marktforschung natürlich ein Mittel, um das rauszufinden. Also ich profitiere eigentlich sogar davon, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Okay, okay. Was hat die Corona-Krise mit dir gemacht? So persönlich jetzt?
Ja, eigentlich wenig. Also für mich hat sich, also das Thema Impfen ist so das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil ich halt in der Gruppe 4 bin. Das heißt keine Gruppe. Und wenn man so das Gefühl hat, man ist irgendwie nie dran und kommt da nie raus und ist gleichzeitig noch viel schlimmer, vielleicht auch gesundheitlich ja gefährdet, weil man ja eben nicht geimpft ist, das nimmt mich noch so am meisten mit. Alle anderen Dinge, ich meine, ich habe vorher auch schon im Homeoffice gearbeitet. Ja, die Hobbys, mein Mann und ich, wir tanzen und das können wir halt auch nicht mehr machen, aber ja, also das überlebt man auch. Ne?
Ja. Ja, ja.
Ansonsten, gut, ich hab schon ein bisschen Angst vor der Erkrankung, sage ich ganz ehrlich. Die möchte ich nicht bekommen und dementsprechend kapsel ich mich so ein bisschen ab, um halt das Risiko auch da zu reduzieren.
Mhm. Ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ich merke halt auch bei den Leuten, wenn man einfach mal auf einen Spaziergang sich trifft, wie die Energie so rausgezogen ist aus den Menschen. Der Akku ist so leer.
Das ja, gut, ist viele extrem. Viele haben halt auch die Doppelbelastung mit Homeschooling und Homeoffice. Und ich denke, jemand, der Homeoffice nicht gewöhnt ist, der hat sich auch so gar nicht eingerichtet von der Infrastruktur. Das fängt an beim falschen Bürostuhl über die falsche Beleuchtung. Das ist ja auch körperlich dann letztendlich schädlich. Und dann noch Kinder betreuen beim Homeschooling, das laugt total aus. Also das kann ich schon verstehen. Aber wenn man selber, jetzt wenn sich der Arbeitsplatz schon mal gar nicht verändert und ja, man ein Hobby vielleicht durchs andere ersetzt, dann geht es schon. Also ja. Ich habe auch einen Hund und da muss man ja sowieso dann oft raus und ohne Maske. Das heißt, man hat da eigentlich seine Normalität, weil man ja einfach ganz normal in den Wald geht, wie sonst auch.
Ja, stimmt. Genau. Ja, du wohnst ja auch ganz schön, glaube ich, ne? Bei Lauf draußen. Also
genau, ja. Relativ naturnah und
gut an.
Ja, und in Lauf ist das Ganze ja auch nicht so. Ich meine, klar haben wir die gleichen Regeln hier auch, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich's vorstellt. Vielleicht in der Großstadt, wo man dann mit der U-Bahn irgendwo hinfährt und dann vielleicht doch immer Angst hat, sich anzustecken und überall die Masken sieht und so. Das ist bei uns ja nicht so.
Ja. Was sind denn, hast du neue Pläne, also übers Rollschuhlaufen hinaus?
Ja, erstmal in Urlaub fahren natürlich, wie jeder wahrscheinlich momentan, ganz langweilig. Und ansonsten jetzt so beruflich, Eigentlich jetzt wenig, weil bei mir ist es auch so, auch wenn jetzt so mein das Vorgehen immer recht strukturiert gewirkt hat, wie du gesagt hast, die Ideen kommen immer sehr spontan. Mhm. Also es kann sein, dass wenn du mich morgen fragst, kann es sein, dass ich sage, ich habe jetzt was ganz anderes angefangen oder so, was ich heute aber noch
nicht
weiß.
Wo kommen die her?
Also jetzt ganz plötzlich. Oder man sieht was, ja. Ich habe zum Beispiel eine Rollschuhwerbung gesehen. Das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir die dann gleich 2 Tage später bestellt habe, zum Beispiel jetzt, ne?
Ja.
Oder eben mit dem Grafikdesign damals, das hat sich zwar auch logisch entwickelt, aber so diese Idee, dass ich sage, ich mache da jetzt noch diese Online-Ausbildung, das war wirklich von jetzt auf gleich. Ich habe recherchiert, oh, gibt's, gebucht, angefangen, abgeschlossen, ja.
Woher? Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen, weil du, ich meine, du hast gerade gesagt, dein Business läuft eigentlich weiter wie vor Corona auch. Ja. Trotzdem hast du noch angefangen, in Corona plötzlich Taschen zu nähen und nicht nur 3, sondern ich weiß nicht, ganz viele. Also auf deiner Homepage, Möp, da sieht man ganz, ganz viele Taschen. Also ja. Wo hast du diese ganze Energie her? Machst du das dann irgendwie nachts oder wie? Also ich meine, du scheinst ein Mensch zu sein mit viel Energiereserven.
Ja, naja, also letztendlich, zum einen gab es ja eben diese 2-3 Monate Schockstarre und da habe ich das auch begonnen. Da hatte ich ja viel Zeit und dann ist es ja wie bei jedem anderen Mensch auch. Ich meine, man hat ja neben seiner Arbeit ja schon noch Freizeit und dann habe ich halt immer mal eine Tasche genäht, so am Abend oder mal zwischenrein, weil ich habe ja nicht so diesen klassischen Job, dass ich sage, ich fange um 8:30 an und bis abends um 17.30 Uhr arbeite ich durch, sondern man hat auch mal 1-2 Tage mal gerade nichts aktuell zu tun, sondern wartet halt auf irgendwas, was man vom Kunden bekommt. Und da habe ich dann einfach immer eine Tasche weitergenäht. Und so sind es insgesamt, ich glaube, 130 geworden.
Ja, krass. Bislang. Ja. Ja, und die sind ganz witzig. Also die haben mir ganz gut gefallen. Aber du hast keine Preise online. Also man muss dich dann anfunken und fragen.
Letztendlich hatte ich auch nie vor, die zu verkaufen. Ich habe dieses Kleingewerbe ja angemeldet, weil ich auf Anfragen eben, die von anderen kamen und die ich nicht aktiv irgendwie akquiriert hatte, wollte ich eben nichts irgendwie schwarz verkaufen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das sauber. Und wenn jemand eben sagt, boah, toll, kann ich die haben, dann macht man halt einen Preis aus und es wird halt eine Rechnung geschrieben und alles sauber abgerechnet. Das ist so der Hintergrund. Darum habe ich auch keinen Online-Shop. Ich verkaufe auch nicht an Fremde oder so, sondern es ist eigentlich wirklich so im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder wenn jemand ein Geschenk braucht für jemanden.
Okay. Genau. Okay. Ja, Jessica, du bist eigentlich eine sehr vernünftige Person. Das ist so mein Fazit aus unserem Gespräch.
Ja.
Vernünftig, aber unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Also.
Genau, so würde ich es auch beschreiben. Ja.
Ja, du machst so deine Dinge einfach und. Ja, aber nochmal dieser Punkt von Zweifel, also wenn du mal daran, oder kennst du Zweifel dann gar nicht? Also dieses Grafikdesign, Online-Studium, da gab es ja keinen Zweifel, ne? Es war ein Entschluss, mache ich, genau. Zack.
Ja.
Fitness wahrscheinlich auch, macht mir Spaß, mache ich, okay, mache ich halt Trainerin noch.
Ja.
Und Taschen plötzlich entdeckt, keine Ahnung, hast eine Nähmaschine rumstehen gehabt und irgendwie, macht Spaß, mache ich. Genau. Und sich so selber zu folgen, sich so selber so, ja, einfach so sein Ding zu machen.
Ja, Zweifel, ich meine, Zweifel sind ein schlechter Berater. Und vielleicht liegt es daran, wenn man jetzt nicht so idealisierte Vorstellungen hat, dass man sagt jetzt, ich will in einem Monat ein Hochzeitskleid nähen, was man ohne entsprechende Ausbildung nie hinkriegen wird. Oder dass man sagt, ich möchte jetzt mit meiner Marktforschung möchte ich jetzt in 2 Jahren die Million knacken und ist dann frustriert, weil es gar nicht funktionieren kann. Ich glaube, dann ist man auch nicht so anfällig für Zweifel, wenn man halt das macht, was einem liegt und gefällt und sich daraus immer weiterentwickelt, ohne eben so ein unerreichbares Ziel. So würde ich das sagen.
Ja, es hört sich gut an. Und leider ist es auch unser Schlusswort, weil die App, über die ich aufnehme, immer so einen Punkt macht. Genau. Ja, also ich danke dir ganz herzlich und ich werde auch deine Kontakte nochmal im Podcast sozusagen verlinken, dass wir sozusagen die Projektmeisterei oder dein Grafikdesign oder deine Taschen anschauen möchte, das auch machen kann. Und ich wünsche dir weiterhin, aber das muss ich gar nicht, ich muss dir keine neuen tollen Beschäftigungen wünschen, weil die kommen ja zu dir. So, ne, wie du gesagt hast, plötzlich sind sie da und du machst wieder was anderes und Neues. Und nehme das aber als tolle Energie einfach jetzt auch mit, einfach mal Sachen zu machen, ohne perfektionistischen Anspruch. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding, dass man, also ich neige zu Perfektionismus und denke, auch wenn ich jetzt anfange, irgendwie, was weiß ich, töpfern ist schon immer was ich gerne mal machen möchte, dann möchte ich aber auch gleich die ganz tolle Vase von der Töpferscheibe runternehmen, wenn ich das angefangen habe. Und das torpediert einen ja auch leicht mal, wenn man so perfektionistisch veranlagt ist.
Ja, das stimmt. Also ja. Genau. Naja, aber probier es ruhig aus und man muss ja einfach auch Spaß an der Tätigkeit haben. Also und dann kann man ja sehen, in welche Richtung man geht und vielleicht bist du dann gar keine Vasen töpfern, sondern irgendwas anderes und bist da richtig gut und oder so gut, wie du einfach sein möchtest.
Ja, genau. Nee, super. Das nehme ich jetzt total gerne mit von dir und danke dir für das Gespräch und alles Liebe für dich.
Dankeschön.